Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Guten Tag. Lars Sebastian, das war die Woche der runden Marken. DAX 20.000, Bitcoin 100.000 und zumindest über Letzteres dürften sich zwei Drittel der By-the-Dip-Belegschaft mit Sicherheit freuen. Das andere Drittel, I don't know. Ich gucke da mal in Richtung von Sebastian. Wie ist die Laune?
Gut. Also du weißt doch, ich bin noch ein gut gelaunter Mensch und ich gönne es jedem. Also alles im grünen Bereich bei mir. Ich freue mich für euch.
Also liebe Zuhörer, ihr müsst dazu wissen, also wir haben uns ja jetzt hier schon auf dem Schirm gehabt, bevor die Aufnahme losgegangen ist. Und Sebastian, was steht denn da eigentlich neben dir auf dem Tisch?
Du meinst die Wasserflasche oder die Whiskyflasche?
Die Whiskyflasche, ganz genau. Ist das ja, die ist aber, die hat nichts mit deinem Kummer zu tun, oder?
Dass du die ist auch verschlossen und verplombt hier. Steht okay, hier im Hotelzimmer in Vietnam neben mir. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wer hier arbeitet am Schreibtisch, der hat früher oder später auch mal Duscht.
Okay, sehr gut. Was es mit Vietnam auf sich hat, dazu werden wir in der nächsten Woche ein bisschen sprechen. Also nur mal so als kleiner Teaser, als kleiner Appetizer. Das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit für alle Zuhörer, die uns noch nicht abonniert haben, frevelhafterweise. Jetzt schnell den Abo-Button zu drücken und dann wird uns Sebastian aufklären, was er da in Vietnam eigentlich alles so treibt und was er da für Erkenntnisse gewonnen hat. Apropos 100.000, oder besser gesagt, apropos Bitcoin to the Moon, unsere Spendenaktion, die geht auch schon so ein bisschen to the Moon. Wir stehen jetzt bei 16.300 Euro, genau. 16.300 Euro haben wir bereits für die Toni-Kroos-Stiftung, also für Familien mit kranken Kindern, eingesammelt. Darüber freuen wir uns. Unser Spendenziel liegt bei 20.000 Euro. Und ich glaube, dass wir das in dieser Woche mit eurer Mithilfe schaffen. Wer noch nicht gespendet hat, es wäre super, wenn ihr vielleicht einen Zehner, einen Zwanni, einen Fuffi oder irgendwas in den Ring schmeißt und dann die Toni-Kroos-Stiftung mit unterstützt. Und übrigens, wenn die 20.000 Euro erreicht sind, da wird das Ganze nicht zugemacht. Wir streben natürlich an, das Ding zu verdoppeln. Also ja, muss ja mindestens Verdoppler sein, wenn man schon mal irgendwo was hingibt. Genau, lass uns mal in die Themen rein. Wir sprechen über, ja, besagten DAX, die 20.000. Die sind aber nicht unser Thema. Wir fragen uns, wann fallen denn die 30.000? Das ist doch viel spannender. Wir haben den Buffett-Indikator mitgebracht und mit der These, das Spiel mit dem Feuer hat begonnen. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Südkorea, geht es noch billiger? Die Frage hat Lars mitgebracht. Sebastian hat eine potenzielle Gefahr für die Tech-Giganten aufgestöbert. Was das sein wird, wird uns gleich verraten. Hedgefonds-Legende Ray Dalio hat seltsame Transaktionen in seinem Depot vorgenommen. Also man muss korrekterweise sagen, Ray Dalio hat das nicht alles selber gemacht, sondern das Bridgewater Management. Und was sie da so alles hin und her transferiert haben, das nehmen wir uns nachher auf jeden Fall mal vor. Die Hörerfrage diese Woche kommt von Frank. Liebe Grüße, mit 60 noch starten an der Börse oder zu spät dran? Sehr, sehr gute Frage. Und dann Intel, wann kommt der Turnaround? Das wird unser Abschlussthema nach 3 bis 4 Stunden hat Lars mitgebracht. Und liebe Leute, die Hörerfrage, die könnt ihr einsenden in unserer Gratis-App By The Dip, heißt das Ding. Alle wichtigen Infos dazu unten in den Shownotes. Einfach gratis mal anmelden. Da haben wir eine Section eingerichtet und da könnt ihr uns eure Hörerfragen einsenden. Und jetzt sofort rein ins erste Thema. DAX 20.000, das ist ja Schnee von gestern. Wir fragen uns, wann kommen die 30.000? Wer hat denn eigentlich das Thema mitgebracht? Warst du das, Sebastian?
Ich habe es mitgebracht. Mhm. Ja, es ist Schnee von vorgestern, wenn ich dich korrigieren darf. Denn am Dienstag hat der DAX ja die 20.000er-Marke geknackt. Am Mittwoch ging es weiter und am Donnerstag, also für alle, die zuhören und zusehen, es ist Donnerstagnachmittag, zumindest bei euch in Deutschland. Bei mir ist es schon abends hier. Und der DAX zieht ja weiter durch. Also Stand jetzt stehen wir so bei 20.311 Punkten. Und da stellt sich halt die Frage, wie lange wird es jetzt wahrscheinlich dauern, bis wir die 30.000er-Marke sehen? Und ich habe bei uns in der Community, in der App schon mal ein bisschen herumgefragt. Und so ein paar Zahlen, die genannt wurden, war, dass viele damit rechnen, es könnte 2030 der Fall sein. Und diese Einschätzung ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man die Finanzmarktstatistik anschaut, denn langfristig steigen ja Aktienmärkte so im Schnitt etwa mit 7% pro Jahr. Das bedeutet ein Verdoppler alle 10 Jahre oder halt, um eine 50% Steigerung wie jetzt beim DAX zu erreichen, etwa 5 bis 6 Jahre. Also das sagt zumindest die Statistik. Jetzt aber mal die Frage an euch, wann sehen wir die 30.000? Geht es schneller oder wird es ein ganzes Stück länger dauern?
Da hast du eine Meinung, Timo, dann lasse ich dir gerne den Vortritt.
Ja, also ich hoffe doch nächste Woche, oder? Das wäre auf jeden Fall gut für mein Hebelzertifikat. Long. Nein, ich habe keine ausgeprägte Meinung dazu. Am Ende des Tages ist der DAX für mich ehrlicherweise gar nicht so relevant. Also für mich in meiner Geldanlage. Ich bin gar nicht so stark deutschlandlastig investiert. Und lass mich kurz überlegen. Ich habe aktuell tatsächlich keinen einzigen DAX-Titel drin. Also insofern kann der DAX machen, was er will. Also zumindest aus meiner persönlichen Warte heraus. Und ja, ich denke, dass ja, 50% nochmal obendrauf, 7% pro Jahr, ja, dann sollte das doch irgendwie 2027, 2028 der Fall sein, oder?
Ja, oder halt die 2030, 6 Jahre bräuchten wir, glaube ich, ne? Mhm. Ist egal, je nachdem.
6 Jahre.
Ja, genau. Ja, also es ist wahrscheinlich natürlich eine Spielerei, was ich mir, wenn es normal läuft, aber wann ist schon mal normal gelaufen, dann wird es vermutlich in etwa so kommen. Eine Möglichkeit, ihr wisst ja, ich mache ja dann auch gerne, ich glaube nicht, dass es Verschwörungstheorie ist, ich glaube, dass wir in den nächsten 4 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit, die über 50% liegt, eine Währungsreform sehen. Jetzt guckt ihr mich an und denkt, boah, was für ein Kanal hat denn jetzt geguckt? Nein, keine Währungsreform im Sinne, die da oben bestimmen, dass wir enteignet werden und anschließend müssen wir in irgendeiner Central Bank Digital Currency dann alles handeln und werden alle gläsern. Wird wahrscheinlich auch passieren, aber was, die Enteignung nicht, sondern das andere, die digitale Zentralbankwährung. Sollte es zu einer Zinskurvenkontrolle kommen, und ich kann es mir vorstellen, wenn die Schulden in dem Maße steigen, wie sie wahrscheinlich steigen müssen, dass wir dieses Instrument sehen, dann wird ja quasi jede Sachwertklasse durchinflationiert, weil du dann nur dort den Schutz findest. Dann ist der Need, der sowieso schon besteht, aus Fiat-Währungen rauszugehen, umso größer. Und dann könnte es völlig unabhängig davon, wie sich das alles in Deutschland nun explizit entwickelt, dann wird die Flut alles an Sachwerten mit hochdrücken und dann erreichen wir die 30.000 wahrscheinlich früher. Das ist dann natürlich nur die nominale Rendite, die wir da einfahren, aber immerhin besser als nichts zu machen. Also in diesem Inflations-, in dem Fall dann Asset Price Inflation Szenario, bekommen wir die 30.000 früher. Ansonsten halte ich es dann auch so banal und sage, ja, um 2030 rum.
Du hast mir aber, Lars, eine... Ah, sorry, Timo, ich wollte dich... Lars hat mir so eine schöne Steilvorlage gegeben, weil ich wollte eure Meinungen hören. Und man kann das ja wunderbar mit diesen durchschnittlichen Renditen hochrechnen und dann kommst du wirklich auf 2030. Ich weiß nicht, ob bei uns die Community da einfach ein gutes Bauchgefühl hatte oder manche mit dem Taschenrechner nachgerechnet haben, aber... Das wirklich Spannende ist ja auch, wenn man sich aber mal die Verteilung von Renditen, also von den jährlichen Renditen wirklich anschaut, dann gibt es, und da gibt es für den S&P 500 mit 97 Jahren Finanzmarkthistorie eine schöne Aufstellung, das kann man auch so auf den DAX in etwa übertragen, dass die Aktienmärkte ganz selten nur einstellig steigen. Also wenn Aktienmärkte steigen, dann richtig, 10%, 20%, 30%. Wenn sie fallen, dann statistisch so um die 10 bis -20%. Also es zeigt sich schon, im Durchschnitt hat man zwar irgendwo diesen 7%, aber es geht natürlich, wenn Druck drin ist und die Märkte gehen nach oben, geht es viel mehr als 7% nach oben. Und wenn es nach unten geht, dann geht es auch 10 bis 20% mal nach unten oder sogar mehr nach unten. Und was ich damit sagen will, ist, wenn wir ein positives Börsenumfeld in den nächsten 1, 2, 3 Jahren bekommen, dann kann das durchaus passieren, dass der DAX bei 30.000 auch in 3 Jahren schon steht. Oder halt, wenn wir ein schlechtes Börsenumfeld bekommen, auch ein ganzes Stück länger als 2030, weil man diese 7%, die kann man zwar statistisch anlegen, aber die treten halt in der Realität wirklich nicht auf, weil da ganz größere Bewegungen oder viel größere Bewegungen drin sind. Und das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte.
Also kurz gesagt, wenn es knallt, dann knallt es in beide Richtungen und Volatilität ist ein Muskel, den man trainieren sollte.
Sehr schön.
Zusammengefasst?
Sehr schön. Das hast du wirklich mit schön zusammengefasst.
Analogie.
Ja. Den wird man in den nächsten Jahren übrigens noch mehr brauchen, glaube ich. Also ich denke, dass die... Den Muskel, genau den. Mhm. Ich glaube, dass wir auch in den US-Märkten mehr Volatilität sehen werden als in den letzten, zwischen 2020 und jetzt, weiß ich, hatten wir eine ganze Menge Volatilität, aber dazwischen lag fast eine Dekade, in der verglichen mit früheren Zeiten die Börse recht kontinuierlich einfach weiter gestiegen ist. Und das macht es gerade für risikoaverse Anleger etwas einfacher. Insofern schon mal gedanklich darauf vorbereiten, dass natürlich unter dem Strich schwanken auch bedeutet, es schwankt auch mal in die andere Richtung. Das kann nicht schaden. Ich möchte übrigens noch einen mit reinwerfen. Nicht nur die Inflationierung, sondern wenn die AI uns einen Produktivitätsschub von 1-2% bringen sollte, das klingt banal, dann sind das dann können das Tausende von DAX-Punkten in kürzerer Zeit sein. Und momentan, man darf das ja auch nicht immer so schwarz sehen. Und ich weiß, bei Deutschland denkt man überwiegend an deutsche Politik und lässt dann den Kopf und die Schultern hängen und sagt, was soll daraus werden? Aber ein Großteil der, zumindest der Konzerne, die im DAX vertreten sind, verdient ja sein Geld nicht auf dem deutschen Markt, sondern global. Und unter dem Aspekt, AI ist so der, das ist natürlich zum Teil gerade auch in den amerikanischen Werten drin, ja, der Kicker. Aber ja, let's see.
Werbung. Diese Episode hier entsteht mit der freundlichen Unterstützung des größten regulierten Kryptobrokers in Europa. Und damit ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Bitpanda. Bitpanda ist der perfekte Partner für alle Anleger, die von der anstehenden Altcoin-Season profitieren wollen. Denn Bitpanda hat das größte Angebot an handelbaren Kryptowährungen unter allen mir bekannten Brokern. Ich selbst habe dort bei Bitpanda ebenfalls einen kostenlosen Account, denn Bitpanda bietet aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Zum Beispiel eine sehr einfache, übersichtliche Plattform, die ich wirklich als äußerst benutzerfreundlich empfinde. Dann ein kostenloses Depot und super faire Ausführungskurse, eine Betreuung für vermögende Kunden durch einen persönlichen Berater und eine Belohnung von bis zu 12,5%, wenn du deine Kryptos zum Staking freigibst. Ach so, einen Adventskalender gibt es aktuell ebenfalls, wo du unter anderem 2 Tickets für den Super Bowl gewinnen kannst. Also, einfach mal den Link klicken in den Shownotes, kostenlosen Account bei Bitpanda eröffnen und reinschnuppern. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Viel Spaß dabei.
Noch eine Statistik. 80% der Umsätze der DAX-Werte werden nicht in Deutschland erwirtschaftet. Also der DAX ist 0,0 ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft, wenn man da investiert. Also wenn man sagt, ich kaufe den DAX nicht, weil Deutschland ist am absteigenden Ast, dann ist es zumindest, was den DAX angeht, eine Fehlanalyse, weil die DAX-Unternehmen, die sind global aufgestellt. Werden wir dann noch ein bisschen vertiefen bei Timos Thema und dem Buffett-Indikator. Aber der DAX ist da kein Spiegelbild für die deutsche Wirtschaft, sondern eher für globale Ereignisse und die globale Wirtschaft.
Sebastian, darf ich dir einen ganz kleinen Arbeitsauftrag geben? Könntest du mal ganz schnell was nachschauen? Nämlich, mich würde jetzt mal interessieren, wie der DAX denn eigentlich jetzt in puncto Performance unter der Ampel abgeschnitten hat. Also jetzt nur so Interesse, aber das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie so, oh, der Bautzus hat mit der Ampel sympathisiert oder so. Das geht gar nicht in die Richtung. Aber in der Zeit, in der du mal kurz nachschaust, stelle ich Lars noch eine Frage, und zwar Zinskurvenkontrolle. What the peep is that?
Wir müssten es eigentlich als separates Thema nochmal mitnehmen. Vielleicht, wir haben doch noch vor, haben wir noch gar nicht angekündigt, oder? Dass wir uns auch nochmal live sehen werden. Da würde ich einen kleinen Vortrag machen. Also hoffentlich habe ich hier nichts ausgeplaudert. Wir müssen das rausschneiden nachher wieder. Aber ich meine, wir hatten gesagt, wir laden nochmal ein und machen hier gemeinsames Punschen. Abpunschen oder anpunschen, whatever. Ja, Zinskurvenkontrolle heißt, dass eine Notenbank, sehr vereinfacht formuliert, dass man sich auf leichten Druck der Regierung, so kann man sagen, vereinbart, dass die Notenbank einfach sagt, wir haben einen Zielkorridor an Zins, das können wir ertragen. Die Schulden sind groß, wir müssen uns refinanzieren und so weiter. Und wann immer dann die Anleihen bzw. die Renditen drohen, zum Beispiel über 3% anzusteigen, dann kauft einfach die Fed alles weg am Markt, um diese Renditen niedriger zu halten. Das wer will und mal nachschlagen möchte, das gab es bereits einmal in den USA als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Da waren die Rüstungs- und Militärausgaben so hoch, dass man gesagt hat, das können wir so nicht stemmen. Wir können ja nicht einfach den Zins dann steigen lassen, weil es eben teurer wird, sich zu refinanzieren. Und dann kontrolliert man die Zinskurve und das macht die Notenbank, indem sie kauft und kauft und kauft. Also im Prinzip war das das erste QE. Aber weil man eben es vorher ankündigt, hat man dann, wir werden es sehen, aber erwünscht man sich dann den Effekt, dass der Markt auch gar nicht erst versucht, ständig darüber den Zins zu bringen. Das hat aber natürlich den Nachteil, wenn die Inflation steigt und gleichzeitig du aber sagst, den Zins lassen wir nicht steigen, dann verlieren alle, die das eben nicht sehen oder sich nicht dagegen wehren können, weil sie keine Geldanlage betreiben. Das sind ja auch ganz, ganz viele. Denn deine reale Kaufkraft sinkt in solchen Zeiten massiv.
Also bedeutet Zinskurvenkontrolle, die bloße Ankündigung bringt schon den Anleihenmarkt, zieht so eine Art Cap ein.
Dann wir werden sehen. Also normalerweise wird es dann getestet und bei der QE-Ankündigung hat es ja auch nicht gereicht. Also die hat ja die Fed angekündigt, hat dann aber auch, wie man an der Bilanz sehen konnte, musste auch völlig real sehr, sehr viele Staatsanleihen kaufen. Aber man erhofft sich natürlich dann so einen gewissen psychologischen Effekt. Das ist aber meist eine Phase, wo man sagen muss, wo andere Notenbanken dann auch wenig Ausweg bieten. Also zu sagen, naja gut, dann gehe ich eben einfach in andere Märkte rein. Gerade wenn so ein dominanter Finanzmarkt wie die USA zu solchen Mitteln greift, dann wird es nicht lange dauern und die EZB muss zwangsläufig, um ihre Währung zu schützen, weil da logischerweise natürlich die Euro-US-Dollar darauf reagiert, US-Dollar zum japanischen Yen und so weiter. Also, da sind dann meist alle sich mit im Boot. Meist, das klingt so, als sei es beschlossene Sache und wir hätten es ständig gesehen. Haben wir ja nicht.
Hast daher, du die Autorisierung, es hier offiziell anzukündigen?
Ja, ja, genau. Hat man mir hier gegeben. Also das ist natürlich eine Annahme und das ist aber für mich die logische Konsequenz auf eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren ergeben könnte. Hat aber der Vorteil für uns als Anleger ist, wir müssen deshalb nicht groß etwas anderes machen. Wir dürfen nur nicht uns rausschütteln lassen von politischen Wirrungen, von Unsicherheiten. Sachwerte sind der Schutz schlechthin.
Kann ich jetzt voll unterschreiben.
Mach du.
Ich wollte nur Lars nochmal recht geben, weil ich kann das sofort unterschreiben, denn die EZB macht das in meinen Augen schon teilweise. Sie hat ein Instrument oder ein Instrumentarium im Werkzeugkasten, das nennt sich TPI oder TPI und das ist das Transmission Protection Instrument. Und damit wird versucht, innerhalb der Eurozone die Renditen der Anleihen ein bisschen einzugleichen. Also beispielsweise, wenn die Anleihenrendite von Frankreich beispielsweise abhauen würde, wie es jetzt aktuell auch der Fall ist, mit den Risikoaufschlägen verglichen mit Deutschland, oder dass französische Anleihen mit dem gleichen Aufschlag und auf dem gleichen Level handeln wie griechische Anleihen, also da hat sich ja alles verändert, greift die EZB natürlich ein und sagt dann, ja, dann kaufen wir halt im Rahmen unserer Ankaufsprogramme ein bisschen mehr französische Anleihen, damit wir da ein bisschen den Zins runterbekommen. Also das, was Lars hier andeutet und was in Japan schon lange umgesetzt wurde, wird früher oder später auch in den nächsten Jahren hier zu uns kommen. Also das ist klar, weil du kannst die Schuldenberge nicht anders in den Griff bekommen, als wie wenn du mit dieser Zinskurvenkontrolle arbeitest. Und das wird
kommen. Und jeder Bitcoin-Maximalist wird jetzt sagen, ja, das ist doch wieder, das ist, weil stell dir doch mal vor, du hast diesen Cap am Anleihenmarkt, also nur so rein theoretisch, das würde so funktionieren. Dann hättest du eine Inflation, die möglicherweise auch wieder irgendwie zurückkommt. Also das ist doch irgendwie das Beste. Und dann würde noch die Reserve kommen in den USA. Das heißt doch Bitcoin 10 Millionen Dollar, oder?
Wir haben den Titel. Wir haben den Titel für die heutige Folge, Timo. Aber auch jeder Goldback natürlich. Also für Sachwerte generell ist das positiv, aber natürlich auch für Gold. Also eigentlich, wer jetzt sagt, das ist mir alles so kompliziert mit den Zinsen und der Zinskurvenkontrolle und was weiß ich, es gibt etwas, das nennt sich Realzins. Und der Realzins ist der Zins, den ich bekomme auf eine Anleihe, abzüglich der Inflation. Und wenn der Anleihenzins gedeckelt ist und die Inflation steigt, wird der reale Zins negativ. Und das ist dann das Umfeld, wo alle Arten von Sachwerten prosperieren und wo Leute ihr Vermögen, wenn sie können, in Sicherheit bringen. Und Timo, Hausaufgabe gemacht, 28% etwa, hat der DAX während der Ampelzeit zugelegt.
Nicht pro Jahr?
Nein, insgesamt. September 21 bis heute, habe ich jetzt mal gemessen.
Mhm. Ja, ich glaube, es gibt schlechtere Ergebnisse, oder?
Ja, ich glaube auch, es ist gar nicht möglich, dass du dir, ich meine, Politiker heften sich das immer gerne ans Revers, Donald Trump ist da immer der Erste, aber du hast natürlich in der ersten Zeit einer Regierung, die Lorbeeren steckst du dann bei einem guten Aktienmarkt und Wirtschaftsentwicklung natürlich der Vorgängerregierung irgendwo mit ein. Also ich glaube, man kann das gar nicht so genau messen, dass die Entwicklung, da werden ja Dinge vorausgenommen oder Dinge, die in der Vergangenheit geschehen haben, die noch nachwirken. Also ich bin da skeptisch, dass man sich das wirklich so 1:1 ans Revers heften kann und sagen, wir haben jetzt da 30% DAX-Rendite gebracht. Also
ja, Donald Trump wird das machen wahrscheinlich, aber ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Olaf Scholz tatsächlich sagt, 28% im DAX unter mir? Wahnsinn. Wahrscheinlich sagen die dann eher in der SPD, 28% im DAX unter dir? Skandal! Nein, okay. Entschuldigung, es geht. Die Pferde gehen mit mir durch. Okay, ich bin einfach zu gut drauf. Ich freue mich einfach irgendwie, euch zu sehen hier in diesem
Donnerstag. Sehr schön.
Okay, lass uns rübergehen zum Buffett-Indikator. Das Spiel mit dem Feuer hat begonnen. Das sag nicht ich. Das hat Warren Buffett tatsächlich mal gesagt zu einem bestimmten Stand, den der Buffett-Indikator einnehmen muss, damit das Spiel mit dem Feuer auch tatsächlich beginnen kann. Also ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich fange jetzt nochmal anders an. Also es gibt einen Indikator, den sich Warren Buffett vor ungefähr 25 Jahren ausgedacht hat oder ihn damals erstmals publiziert hat. Es geht darum, dass man die Marktkapitalisierung der US-amerikanischen Aktien insgesamt, also nicht nur den S&P 500, sondern alle US-amerikanischen Aktien, durch das US-BIP teilen würde, mit 100 multipliziert und dann kommt ein bestimmter Wert raus. Und wenn dieser Wert, das hat Buffett damals gesagt, wenn dieser Wert bei ungefähr 70-80% liegen würde, dann ist der Aktienmarkt unterbewertet. Ab 150 spricht man von einer Überbewertung und ab 200 fängt man an, mit dem Feuer zu spielen. Und tatsächlich stehen wir gerade bei exakt 209. Ja? Zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen wir bei 209. Und jetzt halt die Frage, taugt dieser Indikator? Also ist das wirklich was Gutes, was sich Warren Buffett dort ausgedacht hat? Also ist das ein Indikator, der tatsächliche Relevanz hat für uns Anleger? Oder ist das etwas, was möglicherweise nicht mehr ganz gut in die Zeit passt, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben? Ich meine, hey, wir haben nicht mehr 2001, es ist 2024. Ja, die Frage gebe ich an euch weiter. Was denkt ihr?
Lars, willst du?
Ja, ich kann gerne. Also ich habe nämlich auch unterschiedliche Daten gefunden. Das spielt aber für die Betrachtung keine Rolle. Ich habe gefunden, auch 75 bis 100 sei fair. Über 100 ist überbewertet, über 150 wird es kritisch. Aber unter dem Aspekt, und das ist ganz wichtig, wäre man wahnsinnig früh aus dem Aktienmarkt ausgestiegen. Das heißt also, man hätte es gibt ihn auch bezogen auf den Wilshire, es gibt ihn auf den S&P 500, es gibt ihn auf den Gesamtmarkt, egal auf welchen Index bezogen, man wäre schon viel, viel früher im Jahr 2023 unter der Betrachtungsweise dann rausgegangen. Wenn wir sagen, wir bleiben nur in fairen Märkten, und das hätte bedeutet, man hätte die letzten 50% im S&P 500. Auf dem Nasdaq macht es ehrlicherweise nicht so viel Sinn, aber da wäre man noch viel früher raus gewesen. Bei ganz klassischer Betrachtung hätte man Anfang 2021 schon sogar verkauft. Das heißt also, man hätte wahnsinnig viel Performance verloren. Es ist für mich ein Indikator, aber ehrlicherweise keiner, der für mich einen besonders großen Nutzen bringt. Für einen aktiven Anleger ist er völlig ungeeignet, weil eben schlicht und einfach zu grob in seiner Darstellung und weil das Signal viel zu früh gekommen wäre. Und für einen langfristigen Investor bringt er ehrlicherweise auch nicht so viel, denn der bleibt ja sowieso investiert. Der nutzt ja vielleicht Schwächephasen aus, um dann zu kaufen. Und wenn wir uns anschauen, wie er in den letzten Monaten gelaufen ist, ob der nun bei 200, 209, 250 oder 270 endet, er sagt für mich am Ende, und das ist das kurze Fazit, ja, amerikanische Aktien sind derzeit im historischen Vergleich hoch bewertet. Die Unternehmensgewinne sind aber auch gestiegen. Ich glaube, so ein bisschen verkennt er, dass die Dominanz der momentan markttreibenden Akteure, also der großen Tech-Unternehmen, dass diese Dominanz zu einem großen Teil auch gerechtfertigt ist, weil sie wirklich einen Burggraben haben. Ja, das sind eben nicht Tech-Konzerne, die dann irgendwann auch wieder verglühen, so wie wir das viel im Hardware-Bereich gesehen haben oder Consumer Products, sondern wenn wir allein schon überlegen, was diese Konzerne investieren müssen, um die Energie für ihre Data Center zu haben, da kannst du nicht einfach als Nummer 2 oder 3, weil du so klein und wendig bist, an den Großen vorbeiziehen. Von daher, korrekt ist, dass der Aktienmarkt in den USA recht hoch bewertet ist. Für mich ergibt sich daraus aber keinerlei Handlung.
Da schließe ich mich an. Also ich gehe sogar so weit und sage, der Buffett-Indikator taugt gar nichts. Und wäre es nicht Warren Buffett gewesen, der über diesen Zusammenhang mal aufgebracht hat vor 25 Jahren, würde auch keiner mehr darüber berichten. Aber so hast du halt immer eine Story. Warren Buffett, kannst schön erzählen, wo kommt die ganze Geschichte her, wie funktioniert der Indikator. Aber wenn man sich den mal anguckt und einfach danach googeln, es gibt in verschiedenen Zusammensetzungen, man weiß halt auch nicht bei dem Indikator, und das ist das, was Lars auch gesagt hat, wann ein Extrem wirklich ein Extrem ist. Vielleicht steigt er jetzt auf 300%. Und was ich total sinnfrei in diesem Indikator finde, ist, du setzt US-Unternehmen oder die Marktkapitalisierung von US-Unternehmen. Und die Marktkapitalisierung des US-Marktes besteht ja wiederum zu einem Großteil aus den ganz großen Top-Unternehmen. Die setzt du ins Verhältnis zur amerikanischen Wirtschaftsleistung. Allerdings erwirtschaften diese Unternehmen ja jetzt nicht nur in USA Gewinne und Umsätze, sondern weltweit. Also eine Nvidia beispielsweise macht über 50% der Umsätze weltweit. Amazon hat einen relativ großen US-Umsatzanteil, aber auch so 20% weltweit. Und da kann man reingucken, manche sind extremer, manche machen mehr USA-Umsatz, manche weniger. Das ist das, was ich gerade auch beim DAX gesagt habe. 80% der DAX-Umsätze werden im Ausland erwirtschaftet. Und dann kann ich nicht die Größe der amerikanischen Wirtschaft irgendwie als Basis nehmen, um Umsätze, die jetzt Google in Indien und China und was, ja gut, in China sind sie nicht, aber sonst wo irgendwo generieren, die setze ich ins Verhältnis zum US-BIP. Also das konnte man früher machen, wenn wo viel US-Geschäft war, da hat das sicherlich Sinn gemacht, weil dann konnte ich die Bewertung relativ irgendwie fassen. Aber in der globalisierten Welt, die wir jetzt haben, halte ich den Indikator einfach, das ist eine Story, da kann man drüber reden, aber er bringt keinen Nutzen irgendwie rein für eine Entscheidung, muss ich sagen.
Zwei Gedanken, zwei Fragen dazu. Würdet ihr sagen, der ist zumindest für Sparplananleger dann doch ein bisschen relevanter, weil man vielleicht dann die Sparplanhöhe, je nachdem, wie der Indikator ausgeschlagen hat, vielleicht nochmal ein bisschen nach oben oder nach unten anpassen kann oder halt auch seine Einzeltranchen ein bisschen besser steuern kann? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2 ist, wenn doch die Market Cap mit der Wirtschaftsleistung ins Verhältnis gesetzt wird, ist das nicht eigentlich eher nur ein Indikator dafür, wie weit sich die Aktienmärkte von der Realwirtschaft entfernen? Und ist das eigentlich nicht ein Verteilungsindikator?
Also du machst Punkt 2, Sebastian, 1, dann mache ich 2. Da erinnere ich mich gleich noch an die Frage, nämlich.
Soll ich anfangen oder kannst du die Frage bitte,
okay,
nicht
mehr merken? Ich halte den Gedanken. Okay, mach du.
Hold your thought, hat Heidi Klum mal gesagt. Frage Nummer 1.
War das nicht auch Donald Trump, der das gesagt hat?
Nein, das war Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel. Ja, ich hab's gesehen. Ich antworte mal auf Frage Nummer 1. Ich würde meine Sparpläne überhaupt gar nicht an diesem Buffett-Indikator ausrichten, sondern Sparpläne, man überlegt sich, welchen Betrag kann ich monatlich investieren, investiert den nach dem Schema, das man festlegt. Der eine ist ganz puritanisch und macht ein MSCI World und der andere hat halt mehr ETFs oder einen größeren Betrag. Ich sag, Buffett-Indikator spielt da keine Rolle, sondern wie der Markt sich verhält. Und wenn ich jetzt sehe, okay, die besparten ETFs von mir, das ist ja das, was ich immer mache, fallen innerhalb von 4-5 Wochen stark, weil wir wirklich mal einen Corona-Crash haben oder sonst irgendwas, dann verdoppel oder verdreifache ich lieber die Sparrate und sammle auf diesen tiefen Niveaus gerne auf. Aber da würde ich mich nicht am Buffett-Indikator jetzt orientieren und sagen, er steht hoch, ich nehme weniger oder ich spare weniger Geld. Weil wie gesagt, wir sind jetzt bei 209%, vielleicht stehen wir in 2 Jahren bei 309, dann hast du die ganze Rallye verpasst. Also da lieber Sparpläne immer weiterlaufen lassen, aber wenn es mal eine richtige Korrektur gibt oder einen Crash, dann lieber mal temporär die Sparraten verdreifachen oder mal einen zusätzlichen Einmalbetrag investieren. Aber der Buffett-Indikator hat da nichts zu suchen, sondern rein nur, wie der Markt sich verhält. Und wenn der crasht, dann kaufen wir deutlich nach.
Ja, und Nummer 2, Verteilung. Also du weißt schon, wie ich das meine. Also ja, wenn ich ein linker Politiker wäre und dann hole ich den Indikator hervor und sage, ja hier, siehst du, die Aktienmärkte sind alles Blasen, hat mit der realen Wirtschaft gar nichts mehr zu tun.
Habe ich heute freundlich, aber kritisch auf LinkedIn auf einen Post geantwortet, genau darauf. Die Aktienmärkte werden nur heiße Luft und so weiter. In dem Fall war dann die Antwort, das würde nicht mal Sebastian so unterschreiben wollen. Da war nämlich, deswegen ist Gold das einzig Wahre. Aber genauso wie Gold und wie Aktien Die unterliegen natürlich dann auch der aktuellen Geldpolitik, der Geschwindigkeit der Entwertung des Fiat-Geldes. Nur, das ist eben auch Realwirtschaft. Was ja oft damit gemeint ist, ist so die echte Wirtschaft, das, was eben Unternehmen verdienen. Aber Unternehmen verdienen eben in einem gewissen Umfeld, der Geldumfeld, mehr und weniger. Man kann das nicht voneinander trennen. Deswegen sind das auch keine Luftgebilde. So ging es eben darum, ja, das sind alles nur Luftschlösser, die an der Börse gebaut werden. Das ist ja einfach nicht wahr. Also wir sehen ja, dass die Unternehmen sehr gut verdient haben. Und ja, Mai, jetzt ist mal aus psychologischen Gründen vielleicht auch, ist der Trump-Faktor reingegangen und dann sind die Aktienmärkte, vielleicht sind sie auch 10 oder 20% überbewertet. Aber spielt das eine Rolle? Das ist ja immer das, was wir uns am Ende fragen müssen. Für uns als Anleger, ergibt sich daraus irgendwas? Nee, daraus ergibt sich gar nichts. Daraus ergibt sich genau das gleiche Fazit, was wir hier immer ziehen. Du musst an der Börse damit rechnen, dass wir mal 20% Korrekturen sehen. Vielleicht scheppert es auch mal mit 30%. Aber was mich daran stört, ist immer, dass man sagt, ja, die Aktie an sich ist halt sehr gefährlich. Und dabei verkennt man, dass es ein Spiegelbild der Wirtschaft ist, ein Spiegelbild der demografischen Entwicklung, ein Spiegelbild der Produktivität in einem Land plus Psychologie plus Geldpolitik. Aber deswegen ist es nicht weniger real. Und mich wundert nach einer derart langen Historie und Statistik, was man mit Aktien verdienen konnte, wie man sich dann wirklich hinstellt und dann über einen langen Zeitraum immer wieder sagt, das sind doch eigentlich nur Luftschlösser. Wenn ihr Gold habt, und das hat nichts gegen Gold, ja, aber dann habt man was in der Hand. Das ist wirklich, das ist eine interessante Sichtweise. Lassen wir uns mal so stehen.
Du hast gerade was Interessantes gesagt, also der Aktienmarkt als Spiegelbild der tatsächlichen Wirtschaft. Und da ist dann natürlich die Frage, was spiegelt denn jetzt gerade der südkoreanische Aktienmarkt wider?
Ja.
Hol uns mal ein bisschen ab.
Please. Ja, also offen gesagt ist es schwierig. Ich hätte mir gewünscht, und als wir es vorher besprochen haben, dachte ich auch, ich mache ein bisschen Cheerleading und sage, hey, das ist eine antizyklische Chance. Und grundsätzlich mal ist der südkoreanische Aktienmarkt wirklich, wirklich günstig bewertet. Quasi, da ist jeder Malus eingepreist, der einem so in den Sinn kommen kann. Eigentlich war China der mit Abstand größte Handelspartner von Südkorea. Dann hat man in den letzten Jahren gesagt, wir richten uns mehr in Richtung Westen aus. Jetzt sind die USA und China in etwa gleich groß als Handelspartner. Nun kommen die USA, also der neue, frische Lieblingshandelspartner, und drohen mit Zöllen und werden sie wahrscheinlich auch dann umsetzen. Dann haben wir eine Südkorea ganz gruselige Aussichten hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur. Also demografisch ist das noch ärger als in vielen Ländern in Europa. Es sind schlicht und einfach zu wenig Kinder geboren. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass offensichtlich jemand einfach das Kriegsrecht ausrufen kann, auch wenn es jetzt zurückgenommen ist. Aber wir wissen natürlich nicht, was da kommt. Und die Reformen, die vorgeschlagen wurden, sind ein bisschen nach Stückwerk, und wir wissen noch nicht mal, ob sie umgesetzt werden unter einer neuen Regierung in Südkorea. Deswegen, so schwer es mir fällt, denn ich mag es eigentlich, wenn Märkte wirklich super out sind, das war ja vor ein paar Monaten auch in China so, dann ist das normalerweise der Zeitpunkt, wo ich mich besonders gerne umsehe. Und ich finde auch, es gibt einige sehr spannende Unternehmen, aber es sind eben zu viele Faktoren, die derzeit Unsicherheit ausstrahlen. Deswegen, wie war die Frage, geht es noch billiger? Weiß ich nicht genau, vielleicht geht es noch ein bisschen billiger, aber mir fehlt so ein bisschen die kurzfristige Perspektive, hier jetzt einzusteigen. Und da ich eben auch nicht zu viel Turnaround haben möchte, und Sebastian und ich ja China-Fans sind, werde ich, also wenn überhaupt, dann vielleicht ein defensiver Südkorea-ETF. Das kann man machen, aber ein bisschen traurigen Herzens muss ich Südkorea momentan links liegen lassen. So, wie seht ihr das?
Ich wollte noch eine Rückfrage dazu stellen, weil du hast es eigentlich gerade schon so indirekt beantwortet, weil du sagst ja immer, hey, das Depot nicht zu viel mit Turnaround vollpacken und so. Und eigentlich habe ich noch deinen Spruch aus der tatsächlich ersten Episode in Erinnerung. Da hast du, glaube ich, mal sowas gesagt wie, du stehst eigentlich auf Stärke. Und jetzt kommst du hier an, ich will da, oder ich gucke da am liebsten rein, wo so ein Markt irgendwie komplett out ist.
Absolut. Das ist natürlich, das kommt immer auch auf die Zeitebene an. Also wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel kaufe ich die Werte in dieser Jahresendrallye, ich habe Kryptos, ich habe ein bisschen was im Index, ich habe was in Halbleiter, Cybersecurity ist dieses Jahr extrem gut gelaufen. Das heißt, dort setze ich das um, was jetzt gerade läuft. Aber natürlich ist Turnaround auch super spannend. Und Turnaround, das ist eben die gewisse Herausforderung. In dem Moment, wo es dann jeder sieht, ist der Markt meist schon um 20-30% gestiegen. Und deswegen muss man da manchmal auch so den Fuß schon reinsetzen, in dem Moment, wo es noch keiner haben will. Aber das ist immer der deutlich kleinere Teil im Depot. Und vor allen Dingen sind das dann in der Regel auch Ideen, die auf Sicht von 12, 24, 36 Monaten sich materialisieren sollen. Und wenn es aber kurzfristiger ist, und ich sage jetzt Jahresendrallye, dann denke ich ja in Wochen. Und von daher ist halt verlockend, ja. Aber ja, die Verlockung, Sebastian, ist es verlockend genug für dich? Ich meine, Südkorea hat keine großen Champagnerhersteller, soweit ich weiß.
Damit sind sie raus.
Und das war's auch schon.
Das war's schon. Mehr sage ich dazu nicht. Aber also ich gucke mir Südkorea immer gerne an, weil ich bin ja unglaublich finanzmarktaffin. Aber es ist für mich jetzt auch im Moment kein Investment. Also wir hatten ja schon über mein Pakistan-Investment gesprochen. Da bin ich jetzt taktisch drin. Und ich finde Vietnam auch jetzt nicht, weil ich jetzt gerade in Saigon sitze, schon länger unglaublich spannenden Markt. Ich gebe aber mal für diejenigen, die sagen, naja, ich schaue mir mal Südkorea näher an, noch ein paar Infos mit. Also es gibt aktuell gelistet 6 verschiedene ETFs, es gibt 3 Indizes, es gibt den FTSE Korea, es gibt den MSCI Korea und es gibt den MSCI Korea in einer etwas anderen Gewichtung. Das heißt, da darf die größte Aktie ein bisschen mehr Gewicht einnehmen als die anderen Aktien. So. Jetzt ist es allerdings so, wenn man sich diese ETFs mal anschaut und eine ganz einfache, hemdsärmelige Methode, natürlich ETFs, wenn es mehrere gibt, zu gewichten, wer ist der Beste vielleicht, kann man auch gucken, wo ist am meisten Kohle drin, weil dann haben sich wahrscheinlich viele Leute irgendwas dabei gedacht. Also wenn man jetzt nicht eigene Kriterien definieren will, wie es Timo und ich bei uns im ETF-Guide gemacht haben. Aber der größte aktuell und mit Abstand ist ein Produkt von Franklin. Und zwar ist es der Franklin FTSE Korea, der im Jahr 0,09% kostet und auch wirklich fair bewertet, fair bepreist ist. Das nächste Produkt so vom Platzhirsch iShares ist ein Vielfaches teurer. Also da ist auch der Franklin Korea, muss ich auch dazu sagen, hat er genau 161 verschiedene Werte, während der MSCI Korea auf 111 Werte kommt. Also man ist da sogar noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und Lars hat es ja gesagt, Korea ist unglaublich günstig bewertet. Die Deutsche Bank hatte heute Morgen erst in ihrem Research Korea angesprochen, KGV erwartet von 8,7. Also extrem günstig für ein Land. Und das, wenn man sich mal die Zusammensetzung jetzt des FTSE Korea anschaut, bei einem über 40% Anteil von IT, also da geht man eigentlich nicht ran und sagt, eine IT-Firma ist irgendwo in einem Index drin mit einem 8er KGV erwartet. Also wir reden auch von den Gewinnen für nächstes Jahr. Und da muss man sagen, ist Korea wirklich, wirklich günstig. Danach kommt mit 15% Industriewerte, 12% Finanzwerte, und dann zyklische Konsumgüter, so 10%, Gesundheitswesen 8%, Rohstoffe 5% und dann der Rest. Also es ist ein unglaublich günstiger Markt und die Koreaner versuchen auch eine gewisse Deregulierung, ähnlich wie es die Japaner machen, um ihre Unternehmen fitter zu machen, attraktiver zu machen. Ob man da jetzt mitspielen möchte, kann man, kann eine interessante Story werden. Ich tue es jetzt nicht, weil ich irgendwo gibt es Grenzen und irgendwo muss man sich auf wenige Werte fokussieren, wo man sagt, da investiere ich wirklich. Zu beobachten, super spannend, aber ist jetzt für mich kein Investment, aber kann man machen, wenn man sich da noch ein bisschen reingräbt. Übrigens noch ein Hinweis von unserem Kollegen, sorry Team, ich übergebe dir gleich. Armin Brack hat ja erst heute rausgeschickt, dass Hyundai, das ist ja ein ganz beliebter Wert, um in Südkorea zu investieren, wird dieses GDR-Programm, das heißt, man kann nicht direkt in die koreanischen Aktien hier investieren und koreanische Aktien dürfen auch aufgrund der Regulierung nicht in Europa oder USA verwahrt werden. Und dieses sogenannte GDR-Programm wird am 18. Dezember eingestellt und dann verlieren wir zumindest, wer kein ETF will, einen wichtigen südkoreanischen und auch beliebten Wert. Das mal als Info für alle am Rande.
Und wenn man per ETF reingeht, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass man eigentlich da mindestens mal zu einem Drittel eigentlich in die Samsung investiert, ne?
Ja, die aber nicht mal uninteressant ist. Also wenn ich bin jetzt nicht auf einzelne Werte eingegangen, wie man jetzt die große, mein Verlierer ganz klar im Depot, das kann ich wahrscheinlich sagen, weil es die meisten wissen, ist Samsung SDI. Die machen Batterien, sind auch in vielen Bereichen, ja, ich will die Aktie jetzt ja nicht irgendwie promoten, weil ich nun gerade gesagt habe, Südkorea ist schwierig, aber haben gerade eine Zusage für eine 7,5 Milliarden Finanzierung vom amerikanischen Verkehrsministerium bekommen, auf amerikanischem Boden. Das ist nicht von Zöllen betroffen. Das EBIT soll sich mehr als verdoppelt innerhalb von 2 Jahren. KGV wird dann einstellig. Die Hynix, dieser Chip-Hersteller, ist auch wahnsinnig günstig, wirklich wahnsinnig günstig bewertet. Und wie uns unser Kollege ja gerade nochmal bestätigt hat, und Sie haben es auch in den Quartalszahlen gesagt, die kriegen von Nvidia immer den Call, produziert mehr, mehr, mehr. Also das ist eigentlich spannend, aber wenn, dann wirklich nur mit einem kleinen Teil. Und da ich mit einem kleinen Teil ja schon über die nicht gut laufende Samsung SDI investiert bin, ja, ich glaube, wenn ich nicht drin wäre, würde ich wahrscheinlich... Ein kleines Ticket, wie du immer sagst, Timo, würde ich wahrscheinlich machen.
Ein kleines Ticket, ja.
Also nicht in der Samsung SDI, wollte ich nur mal klarstellen. Ja, ist keine Empfehlung der Aktie, sondern Südkorea als Ganzes hier.
Ja, über einen ETF, ne? Und würdest du dich dann auch über den ETF, welchen hast du gerade noch mal erwähnt, Sebastian? Oder hast du dich da noch jetzt gar nicht...
Also die Wahrheit ist, dass ich einzelne Aktien spannender finde als ETFs. Ich wollte hier nur noch mal für den Disclaimer klar, okay, dass ich keine einzelne Aktie empfehle. Und wenn, dann schon gar keine, mit der ich im Minus bin. Also ja, bisher nicht richtig gehandelt habe, muss man auch mal so klar sagen.
Ja, okay. Auf jeden Fall verstanden. Lass uns mal rüber zum vierten Thema. Sebastian, das hast du mitgebracht. Du hast eine potenzielle Gefahr für die Tech-Giganten aufgestöbert und beziehungsweise stellst das zur Diskussion, oder? Ob es wirklich eine Gefahr ist.
Genau. Ja, wir werden gucken müssen, was kommt. Also insbesondere ist eigentlich Meta in meinen Augen am meisten betroffen mit Insta und Facebook. Und es geht konkret darum, Australien hat das ja jetzt getan. Australien hat wahrscheinlich die weltweit strengsten Social-Media-Gesetze, die es jetzt gerade gibt. Und was haben sie getan? Es gibt ein Verbot, dass Jugendliche unter 16 Jahren Konten eröffnen dürfen bei TikTok oder Insta oder Facebook. Also man will versuchen, die Kinder von diesen Inhalten fernzuhalten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Australien das jetzt macht, und es gibt ja diese Bestrebungen in vielen anderen Ländern, auch wenn es da teilweise noch nicht so ganz konkret wurde, außer in einem Land, werde ich da noch gerne was dazu sagen, da ist es nämlich spannend, was passiert, wenn man dann die Kinder abschneidet von Social Media. Aber da ist natürlich die Frage, wenn jetzt diesem Beispiel gefolgt wird und mehr Länder hier Regulierung einziehen, und wir hatten das auch in den ersten Ausgaben mal so ein bisschen angedeutet, ist das ein Problem? Seht ihr das als eine reale Gefahr für Meta? Oder ist es etwas, was Facebook und Insta und mit verschiedenen Regulierungen dann in den Griff bekommen werden? Ich werd auch gleich meine Meinung noch sagen. Aber ist das was, wo ihr sagt, das könnte eine reale Gefahr werden oder die werden das schon irgendwie lösen? Timo, du schüttelst den Kopf.
Ja, genau. Also meine Meinung ist, dass solche rechtlichen Risiken oder regulatorischen Risiken sich, glaube ich, nicht so leicht von heute auf morgen materialisieren. Also das heißt, da vergeht immer ein bisschen Zeit. Ich glaube, Sebastian, du hast das auch in einer der anderen Episoden, wo wir schon mal so ähnlich geartet über so eine potenzielle Gefahr gesprochen haben, das also auch mit reingegeben hast, dass sich da natürlich die Konzerne irgendwie auch wehren, beziehungsweise vielleicht die Entscheidungen darüber hinaus zögern, eine Gegenklage einreichen, wie auch immer. Und also das heißt, da vergeht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, dass außer Meta, die du ja eben schon angesprochen hast, eigentlich die Großen sehr, sehr gut diversifiziert sind. Okay, Nvidia vielleicht auch nochmal so ein bisschen raus, aber eigentlich alle anderen, wow, die, also da kann man schon sagen, ich meine Microsoft, Alphabet, Microsoft wird es jetzt nicht irgendwie treffen, aber die anderen Konzerne sind ja schon sehr, sehr gut diversifiziert in ihrem Geschäftsmodell. Amazon sehe ich jetzt eigentlich ehrlicherweise auch null Gefahr dafür. Also eigentlich Meta und Alphabet wären ja diejenigen, die wirklich betroffen wären, oder?
Weihnachten steht vor der Tür und ich weiß, ihr zerbrecht euch den Kopf. Was können wir den drei Typen eigentlich schenken? Sebastian vielleicht eine Flasche Shampoos, für Timo einen neuen Kaschmirpulli und der Erichsen, ja, eine Glaskugel könnte er ganz gut gebrauchen. Aber nein, uns reicht es, dass ihr hier dabei seid. Wenn ihr von Zuhörern zu Abonnenten werdet, jetzt also auf Abonnieren klickt, dann ist das für uns Weihnachtsgeschenk genug. Also ganz herzlichen Dank dafür, drückt jetzt auf Abonnieren und natürlich geht's jetzt direkt weiter mit der aktuellen Folge.
Ja, im Moment Meta und ByteDance, also TikTok, der TikTok-Betreiber.
Ja.
Und die Frage ist halt, dass der Zugang von Kindern jetzt blockiert wird zu Social Media, könnte vielleicht dann weitere Kreise ziehen. Das ist ja die Frage. Das ist jetzt so deine Spekulation, aber dass man
sagt, Alphabet brauchen ja dann die auch eine Amazon-App. YouTube.
Bitte?
Genau, Social Media ist ja auch YouTube, ne? Ja.
Brauchen die eine Amazon-App? Weißt, oder schneidet man die ab? Also ich sehe es so, das Gesetz ist jetzt noch, braucht ein Jahr, in einem Jahr kommt das erst. Also da kann man sich vorbereiten und ich sehe es, ich glaube, man muss so einen Prozess auch zwischen den Zeilen lesen, weil warum geht's? Es geht darum, dass Kinder irgendwo geschützt werden müssen vor Inhalten, die da ausgespielt werden. Und ich denke, es geht um altersgerechten Content und dass da einfach viel mehr aufgepasst werden muss bei den Social-Media-Betreibern, dass sie da viel strenger sein müssen als das Laissez-faire teilweise, was jetzt ist. Und ich glaube, darauf will man raus. Und da ist dann wahrscheinlich am Ende der Punkt, wo man mit Regulierern und Politikern sprechen kann, weil es ist keine Option, dass du junge Menschen, die, also als ich aufgewachsen bin, da kam dann so langsam das Internet. Und wenn du jetzt aufwächst, du wächst mit einem Smartphone auf, du kannst jetzt junge Menschen nicht einfach von Social-Media und vom Internet abknapsen, weil du sagst, naja, das ist jetzt meine Einstellung und die brauchen das alles nicht. Also das ist auch nicht der Weg in die Zukunft meiner Meinung nach, sondern es geht hier einfach, dass die Unternehmen besser aufpassen müssen, was sie ausspielen. Und im Übrigen, Australien hat jetzt schon gesagt, dass wenn Kinder an Konten rankommen, also können ja auch Ältere eröffnen, die Eltern, wer weiß ich, wie das überprüft wird dann hinterher, dann wird es keine Strafe dafür geben, sondern Strafe dann nur für die Tech-Konzerne, wenn die das eben zulassen. Und man sieht in Norwegen, die haben auch so eine Art Regulierung, dass also unter 13-Jährige nicht auf Social Media sollen, hat jetzt eine Studie ergeben, die Karls jüngst auf Bloomberg veröffentlicht, dass 72% der 11-Jährigen sich regelmäßig weiterhin einloggen. Also du kannst das nicht aufhalten, da müssen wir realistisch sein. Und ich glaube, es geht einfach um mehr Schutz, was den altersgerechten Content angeht und nicht, dass du diese jungen Menschen abschneidest. Und das wird man auch nicht tun können. Das Rad drehst du nicht zurück. Deswegen, ich sehe da auch keine große Gefahr. Aber es wird teilweise ein bisschen stilisiert. Aber, jetzt mache ich mal einen Punkt, Lars, lass dich zu Wort kommen.
Darf ich nochmal ganz kurz rein, weil ich glaube, das wäre sogar positiv. Eigentlich wäre es positiv, wenn ich als Werbetreibender Anzeigen schalte, dann will ich ja auch nicht, dass die, also dann targete ich oder beziehungsweise spiele ja so aus, dass die ja auch meine Zielgruppe erreichen. Und wenn ich jetzt Werbetreibender bin, das richtet sich ja nur an Geschäftsfähige eigentlich, dann will ich ja nicht, dass da irgendwelche Streuverluste entstehen, indem ich 13-Jährigen, 12-Jährigen irgendwas ausspiele, die null Kaufkraft haben, eigentlich auch selber gar nichts irgendwie kaufen können, dürfen irgendwie. Und ja, insofern glaube ich, dass das sogar irgendwie so eine Art Aufräumfunktion hätte und eigentlich wäre es sogar, sehe ich das genauso wie Sebastian. Also eigentlich sollten die Tech-Konzerne oder insbesondere Meta sollte da selber irgendwie dran gehen. Ich finde es sowieso, Meta hat bei mir wirklich so dermaßen ein Ansehen verloren. Also das ist ja wirklich die Hälfte des Werberevenues sind irgendwelche Fake-Accounts, die irgendeinen Müll in die Welt blasen. Und ich meine, in irgendwelche kommen in meine Telegram-Gruppe oder irgend so ein Mist irgendwie und dann gibt es 3 Bitcoin geschenkt. Also Das ist schon brutal. Also da
vielleicht sollten wir also kurz hier hinzu sagen, aus rechtlichen Gründen, damit das nicht unsere letzte, das ist eine bewusste Überspitzung der Form, also quasi eine ironische Überformulierung. Und wir haben hier keine Quellen, die das belegen, dass es die Hälfte ist.
Ich meine das ernst. Ich meine das hundertprozentig ernst.
Naja, gut, ein zweier Podcast ist ja auch okay.
Genau. Nein, aber es ist ja so. Auf Instagram, aber ich will das
versuchen eigentlich auch gar nicht. Sicher, ganz klar.
Genau,
Ich nehme nicht an, dass es die Hälfte ist, aber es ist viel zu viel und sie könnten es steuern. Ich sehe das Problem allerdings nicht nur bei Meta, muss ich auch sagen. Also, habe ich dich unterbrochen, Timo?
Nein.
Okay. Also ich glaube, ich würde es mal neutral betrachten. Ich glaube schon, dass es, also grundsätzlich, ich halte die Initiative für richtig. Und ich glaube aber, dass es so hart nicht kommen wird, sondern dass es wahrscheinlich auch eher darum geht, diesen Unternehmen genau das zu signalisieren. Wenn man es könnte, das kann man aber leider nicht durchhalten, weil diese ganzen Regelungen und diese Browser für Kinder und so weiter, das sind ja alles totale Nischenprodukte. Das heißt, im Sinne der Kinder wäre natürlich eine ganz harte Regulierung meines Erachtens absolut von Vorteil, weil ich glaube, dass die Nachteile dieses frühen Medien- und Social-Media-Konsums weit überwiegen. Und für Eltern ist es beinahe unmöglich. Du machst dein Kind ja auch von heute auf morgen zum absoluten Außenseiter, wenn du sagst, ja, du kriegst dein Smartphone mit 16. Das ist brutal schwer. Aber was ich glaube, und diese Signalwirkung, vielleicht geht es genau darum, ihr habt es ja auch angesprochen, dass sie es besser filtern. Das könnten sie. Jeder Filter ist aber auch ein Nachteil, eindeutig für den Algorithmus, für den ganzen Traffic, für die Werbung. Das Targeting mag besser sein, aber es ist unreguliert, ist für die immer besser. Aber ich glaube, das muss kommen und das muss auf allen Plattformen kommen. Es geht einfach nicht, die Art des Contents, die da heute eine 12-Jährige oder ein 12-Jähriger sehen kann, ist absolut ungeeignet. Und wir wollen es hier nicht zu hoch aufhängen, aber das ist schon richtig, dass Kinder mit 8, 9, 10, 11 bestimmte Dinge, insbesondere auch sexualisierte Inhalte, sollten sie einfach nicht sehen. Die haben ein völlig falsches Bild davon, wie sie sich zu verhalten haben, wie sich andere verhalten. Das ist eine komplette Verrohung und deswegen wünsche ich mir, dass die Tech-Konzerne gezwungen werden, diese Filter mit einzuziehen. Nochmal, das können sie in anderen Bereichen ja auch. Und das bedeutet mehr Aufwand, das bedeutet mehr Kosten, ist aber absolut notwendig und wird meines Erachtens auch kommen. Ja, du kannst das in Echtzeit quasi rausfiltern. Und wenn das kommt, dann ist ja letztlich, darum geht es ja den meisten. Und dann ist es ja auch gut.
Und das ist der einzig gangbare Weg. Weil, wie das Beispiel Norwegen zeigt, du wirst nicht so ein Verbot durchsetzen können in der Realität. Es gibt immer, also und viele mit 11, 12 sind super technikaffin, du wirst immer einen Weg drumherum finden. Und ist es besser, wenn du ein paar Filter einziehst, als so ein Verbot, weil das ist ein bisschen ein Oldschool.
Und am Ende des Tages wird das den Aktienkurs 0,0 bewegen. Nada. Da passiert dann gar nichts. Also ich glaube sogar, dass das vielleicht sogar in the long run positiv sein könnte für deren Geschäft.
Je nachdem, also so für TikTok ist das vielleicht eine Spur härter als jetzt beispielsweise für YouTube von Alphabet, weil die halt unglaublich viel auch rausfiltern müssen und natürlich auch eine viel jüngere Zielgruppe haben. Aber drei alte weiße Männer wissen wahrscheinlich auch gar nicht genau, welche Zielgruppe auf welcher Plattform nun dominiert. Ja, wir gucken ja auch nur Statistiken an.
Ich habe schon 1500 Follower auf TikTok.
Und ja, du bist erfolgreicher als wir.
Und das wird der echte, eine echte 10x-Geschichte hier. Da bin ich mir sicher.
Apropos 10x. Ray Dalio hat mit Bridgewater einige seltsame Transaktionen in seinem Portfolio vorgenommen. Also Ray Dalio, meines Wissens nach, nicht mehr aktiv im operativen Geschäft, aber Ray Dalio und Bridgewater, das ist ja eins, ich meine, er ist der Gründer und war eigentlich, wie lange gibt es den Fonds? 40 Jahre? Glaube ich, 40 Jahre dort derjenige, der der Steuermann und Captain an Bord war. Und Bridgewater hat jetzt im Q3 seltsame Transaktionen in dem Sinne vorgenommen, nicht, dass da jetzt irgendwas komisch gelaufen ist oder so, das meine ich gar nicht, sondern Folgendes. Sie haben Cola, Pepsi, Costco, Walmart, Procter & Gamble entweder teilverkauft, zum Teil glaube ich sogar bei ein, zwei Positionen ganz, also im Wesentlichen so konsumnahe Titel. Und sind dann zum Teil mit dem Geld in so einen S&P 500 ETF reingegangen. Und ehrlicherweise möchte ich da das jetzt einfach mal an euch weitergeben. Könnt ihr euch diesen Move erklären? Also ist das Basiskonsum-Downgrade sozusagen so, hey, wir kommen jetzt in eine Phase, wo Basiskonsum vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr renditeträchtig genug sein wird. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf die Tech-Konzerne, auf die Mac7 oder so konzentrieren. Dann wäre halt die Frage, warum machst du es über einen ETF und nicht direkt über die Mac7? Frage 1 und Frage 2. Oder ist das vielleicht einfach nur, wir schieben da jetzt mal ein bisschen Geld rein, ist so anstatt einen Geldmarktfonds oder irgendwie was Verzinstes zu nehmen, parken wir jetzt das Geld in dem S&P 500 zwischen. Wäre das auch eine Möglichkeit?
Also man muss ja dazu sagen, dass Ray Dalio ja ein Fondsmanager ist, der nicht, die treffen sich nicht zum Meeting und nehmen dann die Werte einzeln durch, sondern er ist ja, das ist ja quasi seine große Geschichte, dass er miteinander nicht korrelierende Investments sucht. Also ich glaube, wahnsinnig viel wird von seinen Programmen ausgespuckt einfach und dann setzt er das auch um und man muss ja sagen, das hat immer dann, wenn Märkte wirklich sehr deutlich in einer Branche sehr gut laufen, dann underperformt er. Aber wenn wir uns das über Dekaden hinweg anschauen, dann hat er ja durchaus stattlich sich da gehalten und sein All-Weather-Portfolio heißt ja nicht umsonst so. Und ich finde zumindest den einen Teil, der ist für mich total nachvollziehbar. Also Walmart und Costco sind verglichen mit ihren früheren Bewertungen grotesk bewertet. Das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand aussteigen sollte, wenn er da sagt, er ist da langfristig im Dividendenwert, aber die sind richtig, richtig teuer. Also weit über Fair Value, und vielleicht hat er deshalb gesagt, er geht auch mal aus diesen Werten raus und in den breiteren Gesamtmarkt rein. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie hoch darf in diesem Fonds überhaupt der Cash-Anteil sein? Also vielleicht ist die defensivste Variante in einem Aktienfonds. Das muss man ja auch immer drauf scheinen. Darf es da Anleihen geben oder nicht? Das weiß ich nicht, ob es in dem Produkt so ist. Wenn, dann sind natürlich Anleihen momentan noch defensiver, so wie Buffett kriegt, glaube ich, knapp über 5% im Schnitt dafür. Das ist attraktiv für defensiv. Aber so kann ich, so könnte ich es mir erklären. Den Ausstieg, das ist für mich der noch der besser erklärbare Teil.
Ich würde sagen, auch bei Dellio schwingt mit, das war neulich auf Bloomberg, dass ihm so seine Anleger ein bisschen abspenstig werden. Also er hatte mal Anfang des Jahres 160 Milliarden und er ist jetzt so bei 100 Milliarden. Ist ja jetzt nicht schlecht, wenn man in der Vermögensverwaltung so viel Geld verwaltet, aber sein Ansatz konnte halt in den letzten Jahren, und Lars hat schon gesagt, nicht mithalten mit einem S&P oder mit einem Nasdaq. Langfristig ist Ray Dalio und mit seinem Alvetta-Portfolio, das hat natürlich die Renditen gebracht, aber jetzt schauen die Anleger drauf und sagen, naja, aber irgendwie haben wir diesen ganzen Tech-Hype und KI-Hype, das haben wir alles verpasst. Und da glaube ich, dass er sich jetzt einfach breiter aufstellt, auch in die Tech-Aktien reingeht. Und wenn man das Alvetta-Portfolio ja mal wirklich anschaut, das hat eine Anleihenquote von über 50%. Und dann ist ein 30% Anteil von Aktien drin und der Rest wird dann zusammengesetzt. Ich habe so neben mir von 7,5% Gold und 7,5% Rohstoffen. Also mit 30% Aktienquote in den letzten Jahren, da hast du keinen Blumentopf irgendwo in der Performance-Rangliste vorne gewonnen. Und dann sagen natürlich deine Anleger, naja, irgendwie so cool ist das nicht. Und da glaube ich, dass ein bisschen Strategieschwenk kommt, man den S&P jetzt einfach mal auf den Gesamtmarkt setzt, wo ja die großen Tech-Werte entsprechend gewichtet sind. Und interessant ist auch, dass er ja einen eigenen ETF mit State Street jetzt in den USA auflegt, wo auch das Alvetta-Portfolio nachgebildet wird. Also ich glaube, er versucht zum einen die Abflüsse zu kompensieren durch Aufsammlung von Kapital in anderen Bereichen, wo er nicht aktiv war. Das ist beispielsweise die ETF-Branche. Und sich gleichzeitig auch ein bisschen offensiver aufzustellen, weil der hohe Anleihenanteil, der wirkt natürlich dazu, dass das Alvetta-Portfolio sanft nach oben läuft, auch mit viel geringeren Schwankungen. Aber aktuell sagen die Leute, naja, wenn ich mal auf die Rendite der letzten Jahre schaue, dann war es doch irgendwie besser, mehr Aktien zu haben. Und ich glaube, dass der Dalio einfach ein bisschen aggressiver wird, um wieder Gelder anzuziehen.
160 Milliarden hatte er Anfang des Jahres und jetzt 100? Habe ich das richtig?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Statistik Anfang des Jahres war oder vor 2-3 Jahren, aber es ist gefallen von 160 auf 100 Milliarden in etwa, war neulich auf Bloomberg. Also er hat da schon Kapital in der Vermögensverwaltung verloren.
Ja, das ist schon, also das ist ein richtiger Crash, oder?
Also ja, er abgezogen, er hat nicht die Rendite.
Das Kapital.
Lars genau, hat das meine ich. Recht, das meine ich. Also er hat jetzt selber nicht dahin performt, sondern da ist halt Geld raus. Aber stell dir das mal vor, das ist ja, wow, das ist ja mehr als ein Drittel einfach, was da rausgeflossen ist.
Ja.
Dem ist nichts zu widersprechen. Und schon wieder bin ich erstaunt. Er hat korrekt, ist richtig.
Das ist mehr als ein Drittel. Das ist vollkommen korrekt.
Schau dir viele Vermögensverwalter an in letzter Zeit. Nasdaq hat einfach alles outperformed. Das ist oder auch teilweise in S&P 500. Wenn du da anfängst und sagst, ja, ich habe aber ein bisschen weniger Schwankungsbreite oder sonst was, dann sagen die großen Anleger, naja, ist jetzt aber kein Thema für mich irgendwie gewesen. Also muss man auch fairerweise sagen, es ist so stark die Märkte, die Indizes gelaufen, da sind viele einfach nur hinterher gerannt.
Wir haben halt auch, das ist ja, wird hin und wieder als eine Statistik genommen, als Anhaltspunkt dafür, dass der Markt zu heiß gelaufen sein könnte, dass die auch gemessen an dem Wirtschaftswachstum, die, also wenn die Gesamtwirtschaft wächst, dann wächst auch das Vermögen. Insofern ist es logisch, dass die Investments steigen. Aber wir haben derzeit den höchsten relativen Stand an ETF-Investitionen ever gesehen. Das heißt also, dieses passive Investieren ist ja mehr als nur en vogue. Der Gedanke in den letzten Jahren, Gott, dann kaufe ich mir halt einen ETF, der ist halt immer populärer geworden. Und ja, darunter leiden natürlich diejenigen, die am Ende des Tages kostet es ja da auch dann mehrere Prozent an Gebühren. Und das geht immer von der Rendite ab. Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum es klassischen Fonds ein bisschen schwerer gefallen ist in den letzten Jahren, trotz Vertrieb, Geld zu verdienen, als vielleicht in der Zeit vor den ETFs.
Aber ich denke, ETFs sind dasjenige Instrument, was wirklich, und ich bemühe den Ausdruck jetzt nicht leichtfertig, wirklich zu dieser Demokratisierung beigetragen hat. Ich weiß, das ist schon sehr, sehr weit hochgehangen. Aber ich meine, hey, die Hörerfrage von Frank, die deutet ja schon so auch in diese Richtung. Wenn man halt sich mit 60 fragt, ob man noch an der Börse starten sollte, ich glaube, wenn es jetzt ETFs nicht gegeben hätte, dann wäre möglicherweise diese Frage auch gar nicht vielleicht aufgekommen, weil ich denke, ETFs haben dazu beigetragen, dass das halt insbesondere hier in Deutschland das Thema Aktie anlegen an der Börse und so weiter nochmal irgendwie einen zusätzlichen Drive erhalten hat in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Ja, und mit 60 noch an der Börse starten oder ist man zu spät dran? Was haben wir da für eine Haltung dazu? Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ja, möchtest du anfangen?
Nein, du wolltest, sag ehrlicherweise deine Aussage.
Ja, natürlich ist man spät dran. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob dann halt ein Sparplan mit 100 Euro noch irgendwie so sinnvoll ist. Aber bevor man gar nichts macht, ist auch das natürlich immer zu jedem Zeitpunkt sinnvoll. Wenn man jetzt aber überlegt, okay, ich kriege vielleicht eine Lebensversicherung ausgezahlt, habe da 150, 200.000 Euro oder so. Ja, natürlich macht das dann noch Sinn. Aber vielleicht sollte man dann auch mit 60, wenn man noch komplett fremd ist mit der Materie, sich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt hat, vielleicht auch lieber nochmal jemanden hinzuziehen, vielleicht so eine Art Robo-Advisor oder so, wo man dann also auch ja, nach der eigenen Risikomentalität dann irgendwie so ein bisschen mit ans Händchen genommen wird, auch wenn es oftmals nur virtuell ist. Aber diese Portfolios, die Robos bauen, die sind ja dann also auch nach wissenschaftlichen Kriterien werden die konstruiert und haben oftmals auch einen soliden Anleihenanteil beziehungsweise andere Assetklassen damit drin. Also bevor man jetzt sozusagen versucht, selber Ray Dalio zu spielen und sich so ein All-Weather-Portfolio mit 60 ohne Vorkenntnisse aufzubauen, dann würde ich sagen, hey, dann gib das doch lieber in die Obhut. Und ja, also insofern ist es schwierig zu beantworten. Es kommt immer auf den einzelnen Use Case an und die individuelle Situation. Aber das wären jetzt so meine Two Cents, die ich da mit reingeben kann.
Da hast du einen richtigen Punkt schon angesprochen. Einerseits die Psychologie, weil es gab wahrscheinlich einen Grund, warum man 60 Jahre lang oder sagen wir vielleicht mal 40 Jahre lang am Anfang seiner Zeit wird man sich nicht über Aktien Gedanken machen, aber warum man das nicht getan hat. Und da muss man dann schon sagen, okay, bin ich jetzt startbereit, weil ich habe jetzt 5 Jahre mich damit beschäftigt und ich weiß, wie es funktioniert und ich mache es selber. Oder wie du sagst, Timo, gebe ich das in den Robo-Advisor rein oder gebe ich es in den Strategie-ETF? Gibt es ja auch ganz einfache Produkte, die dann sagen, ich mache hier einen gewissen Anleihenanteil und ich mache einen gewissen Aktienanteil. Das ist wichtig und ich finde aber auch, es ist auch nie zu spät, weil ich finde es komplett falsch, an die Sache ranzugehen, zu sagen, ich bin 60 oder 80. Sondern man darf nicht vom Alter her denken, sondern vom Horizont. Und meine Eltern beispielsweise, die sind jetzt über 70 und die werden das Geld, was sie auch in Aktien haben, vererben. Die werden das nicht brauchen. Das heißt, die denken da anders. Die haben auch eine relativ hohe Aktienquote. Wenn ich aber sage, ich bin 60 und ich brauche das Geld in 10 Jahren oder 15, dann muss ich natürlich mit der Denkweise auch konservativer beispielsweise rangehen. Aber man muss sich erstmal überlegen, wie viel Zeit habe ich? Und dann kann ein 70-Jähriger auch wie ein 17-Jähriger anlegen, weil wenn ich sage, das Geld vererbe ich und dann habe ich ja Jahrzehnte, dann ist es mir ja wurscht. Aber wenn ich es brauche, und da muss man sich halt dann überlegen, wann brauche ich es? Da muss dann entsprechend eine Allokation stattfinden, wo vielleicht die Aktienquote geringer ist. Also es gibt ja nicht 0 oder 1 an der Börse. Ich muss ja nicht alles in MSCI World packen oder gar nichts. Ich kann ja auch sagen von, ich nehme jetzt mal 10.000 Euro oder könnte auch gewichten, wenn jemand einen Sparplan nimmt, ich packe 50% in Aktien und 50% in kurzlaufende Staatsanleihen und greife wenigstens ein bisschen Zins ab. Oder ich gehe bei den Staatsanleihen ein bisschen in längere Laufzeiten und kriege vielleicht mehr Zins oder Unternehmensanleihen. Also es gibt ja nicht das Entweder-Oder, sondern man kann ja sagen, ich brauche das Geld in 10 Jahren, dann habe ich halt zum Beispiel eine Aktienquote von mal 50% und 50% in Anleihen oder ich brauche das Geld noch viel schneller, dann muss ich halt entsprechend mehr Anleihen haben, mehr Zinsprodukte. Aber in meinen Augen ist es nie zu spät, irgendwas an der Börse zu machen. Und an der Börse zu machen kann ja auch sein, Geld parken, wenn ich weiß, ich brauche das Geld in einem Jahr. Vielleicht kriege ich ja am Geldmarkt viel mehr Geld als bei meiner Bank, weil die sich ja relativ zurückhält, mir einen vernünftigen Zins zu bieten, muss man ja auch sagen. Also es gibt, egal welches Bedürfnis man hat, es gibt sicherlich einen guten, günstigen ETF, der das abbilden kann. Und deswegen gibt es auch nie zu spät, mit der Börse zu starten, in meinen Augen.
Für 3 Monate das Geld in Dodge parken.
Ja, zum Beispiel. Gehebelt mit Fremdkapital.
Ja, ich habe im Prinzip nicht mehr viel hinzuzufügen. Also die erstmal muss man sich wirklich hinsetzen und sagen, warum? Warum jetzt? Und wenn die Frage dann ist, naja, weil die Börsen jetzt laufen, dann lieber nicht. Weil es tut auch nichts mehr weh, als wenn man sich jahrzehntelang vielleicht gegen eine Anlage entschieden hat und dann steigt man ein und dann kommen 6 schlechte Monate. Da will man nicht reinkommen, da muss man einfach, das muss man wirklich sich einmal hinsetzen mit einer Tasse Tee und sagen, okay, Summe X. Und natürlich geht man nicht mehr 100% in Aktien, da stimme ich Sebastian mit zu, dass die Anlage wird dann konservativer und defensiver sein. Kann ich damit leben? Und das ist die allerwichtigste Frage. Kann ich damit leben, dass da vorübergehend vielleicht steht in meinem Portfolio, wo auch immer minus 10 oder minus 15 oder minus 20%? Und wenn ich dann, ich kenne das teilweise auch aus dem bekannten Kreis von früher, meine, wer auch immer, die war immer Zeit ihres Lebens in Bundesschätzchen investiert, die hätte das auch nicht gekonnt. Die wäre richtig unglücklich geworden, vielleicht sogar krank, weil sie sieht, da ist jetzt gerade ein Verlust entstanden. Und es ist viel wichtiger, dass du nachts gut schlafen kannst. Und von daher, du wirst die großen Lücken, die vielleicht in deiner Versorgung stehen, die wirst du, das kannst du einfach nicht mehr kalkulieren, dass du die jetzt noch ausgleichst. Das musst du dann einfach über die Ausgabenseite regeln. Und von daher, sich wirklich hinzusetzen und die Motive zu überlegen, das erscheint mir ein ganz, 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 ganz wichtiger und bedeutender Schritt. Und dann, so wie es Sebastian gesagt hat, defensiv, konservativ und Doge vielleicht auslassen.
Oder die Intel.
Das war ja der Tipp von Timo und deswegen ist Timo ja der TikTok-Star.
Deswegen ist er der TikTok-Star.
Ich weiß halt, was die 12-Jährigen catch, ne? Also,
exakt.
Doge. Nee, aber also mit Intel brauchst du den nicht kommen.
Nee, ich wollte eigentlich auch, dass ihr mir was sagt. Ich habe so lange, und ich bin ja dann so wie bei Bayer und so, und dann setze ich mit verschränkten Armen, das können jetzt alle, die es hören, können das nicht sehen, und sage, ja, ich habe es euch ja gesagt. Das ist ja auch nichts. Oder VW seit 2 Jahren, das ist ja auch nichts. Und so habe ich auch die ganze Zeit bei Intel gesagt, ja, Freunde, warum sollten die auch steigen? Weil die einen Namen haben, ja, ich kann mich auch noch erinnern, Intel Insight. Und dann hat der Rechner vom Mediamarkt, hat 200 € mehr gekostet als mit AMD drin. Aber das ist halt auch lange her. Damals konnte man noch bar zahlen. Und deswegen frage ich euch, ja, wann kommt denn der Turnaround? Der neue CEO ist gegangen, weil er sagt, ja, das wollen die alles nicht hier. Da muss man natürlich auch in Frage stellen, was ist das für ein, wie ist der Aufsichtsrat aufgestellt? Also was heißt, sie wollen es nicht? Am Ende des Tages waren sie nicht zufrieden mit seinen bisherigen strategischen Entscheidungen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich sehe da und meine erste bis zweite Quelle ist da auch immer mal mein Sohn, wenn ich sage, ja, meistens sagt, nee, also hier für die Sachen, die du machst, kann da auch Intel drin sein, aber ansonsten brauchst du andere Chips. Für dich reichen die, sagt er ja, aber ich brauche den Nvidia Hotchip. Also mir fehlt die Fantasie. Warum sollte die Aktie einfach, weil sie weiter gefallen ist und jetzt ist sie billiger? Sorry. Ich sehe da keinen Turnaround, aber ich möchte auch allen, es gibt ja ein paar, die sind noch drin. Warum? Ja, weil Intel halt mal einen großen Namen hatte wahrscheinlich. Also vielleicht könnt ihr denen ja Mut machen. Ich will hier nicht immer so wie so ein Pessimist dastehen.
Also ich sehe da nur vor allem eins. Ich sehe da nur eins, eine Monster-Kurslücke, oder? Die ist ja, alter Schwede, das ist... traurig.
Ja, das war jetzt noch kein Mut machen, wenn das versucht, wenn
nee,
das
also, ja,
sein sollte.
Das genau, war das, also nicht. Ja, ich fange jetzt gerade an, mich da einzuarbeiten und das ist das Erste, was ich sehe.
Jetzt seht ihr Timo live arbeiten, so sieht das aus.
Ja, genau.
Ja. Alter, die erste Schmier, Analyse ist Monster-Kurslücke.
Monster-Kurslücke. Und ja, Sebastian, mach du doch mal weiter an der Stelle.
Ja, wir hatten Intel schon mal und ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Turnaround-Freak bei Aktien, also mal ein Gesamtmarkt oder sowas wie Korea. Wie gesagt, ich habe da andere Prioritäten, aber das mit einem ETF zu spielen, ja, eine Intel. Wenn ich in Aktien investiere, dann will ich wirklich auch Stärke sehen und dann will ich da in Werte reingehen. Also bei einem Neuinvestment, wenn man schon investiert ist und sagt, naja, okay, jetzt habe ich schon Kursverluste und jetzt kann ich es auch entsprechend mal aussitzen oder will es aussitzen, dann kann man das auch machen. Aber jetzt frisch reinzugehen wegen Turnaround, Lars hat es gesagt, sie haben ihren CEO verloren, haben aber gesagt, die Vision gilt weiter, sie wollen eine Art Foundry werden, also ein Auftragsfertiger. das ist jetzt so, ich weiß jetzt nicht, ob das die Riesenvision ist im Markt. Und was für mich immer wirklich so abschreckend ist, und das zieht sich so interessant durch, sind immer die Unternehmen, die am lautesten nach Subventionen schreien und sich dann immer feiern. Also kriegt Intel jetzt das Geld in den USA, in Deutschland bei Magdeburg, das Werk wollte man bauen, das ist jetzt auch wahrscheinlich durch. Northvolt, jetzt nur mal als Vergleich, hat auch viele Subventionen bekommen, ist auch komplett hinüber. Also gerade wenn Unternehmen, wenn du das Gefühl hast, diese Subventionen, die stehen jetzt so im Mittelpunkt, fast noch mehr als die Aussichten, dann ist das für mich immer ein Warnsignal, ob das wirklich so spannend ist. Also wenn die den Turnaround schaffen, dann sind da vielleicht auch mal 100% drin. Aber die Frage ist, will ich das mitmachen mit dem Unternehmen? Habe ich da Bock drauf? Und ich habe keinen Bock drauf.
Übrigens, dass du den bunten Punkt, das machst du doch mit Absicht. Ja, weil nämlich Schleswig-Holstein für 300 Millionen von diesen Northvolt-Krediten stehen wir nämlich gerade und dürfen das an den Bund überweisen. Aber zum Glück hat unser Ministerpräsident gesagt, wenn die gestärkt aus diesem Restrukturierungsprozess herausgehen, ja, Chapter 11, dann kriegen wir die ja auch wieder. Also so ist das nicht. Ist ja nicht so, klar, dass jetzt alle staatlichen Investitionen schlecht wären. Und ich weiß, jetzt wollen alle kommentieren, aber ihr Tesla-Jünger da draus, ja, in Brandenburg, da ist Tesla und Tesla mögt ihr doch. Also Tesla hat auch Geld bekommen und Tesla ist gut. Siehst du, der Staat kann doch richtig investieren. Kann er. Das war ironisch, falls das jetzt irgendjemand nicht gesehen oder gehört haben sollte.
Ist das da eigentlich langfristig bei Intel, ist das ein Doppeltop, was da ausgebildet wurde? Also
mit deiner Charttechnik bei so einem Krüppelding da, das ist doch...
würde mich jetzt mal interessieren, weil man hört ja immer, ja, Doppeltop und so weiter, aber eigentlich, ich glaube, du hast das sogar mal gesagt, Lars, dass das in der Realität gar nicht so
oft... Er ist ein Doppeltop, habe ich gesagt.
Ja, genau, dass das nicht so häufig vorkommt, aber jetzt hätte man ja hier so einen Kandidaten 2020 und 2021. Ist das ein Doppeltop?
Wenn, dann 2021. Ach, das vor langer, langer. Ja, also wenn man ein Buch schreiben will, dann würde man sowas raussuchen. Man könnte allerdings auch, wenn man so schief sitzt wie ich manchmal am Rechner, könnte man allerdings auch so Schulter, Kopf, Schulter daraus sehen. So oder so ist der Kurs unterhalb von $25, ich gucke jetzt auf Wochenbasis hier. Weißt du, ich mache einfach weiter mit meinem einstelligen Kursziel. Kursziel, na sagen wir mal Halbierung, $12.
Und ich mache jetzt mal das Derivat da drauf. Also ich sage, das Kursziel von Bayer wird schneller erreicht als das von Intel. Bam.
Sehr gut.
Du meinst Bayer einstellig, schneller als Intel auf $12?
Ja.
Ha. Da halte ich dagegen.
Ja?
Ja, halte ich dagegen.
Um was?
Um was? Mhm. Was für ein Auto fährst du nochmal?
Ferrari. Was lacht ihr? Was? Steht draußen.
Was fährst du?
Ein Ferrari.
Na klar.
Ich bin gut verdienender Podcaster.
Gegen Lambo Lars.
Verdienender Podcast. In meinem Nebenjob trage ich eine Maske und sitze in so einem Hochhaus in Dubai und gebe da... Nein, okay.
Auf Bali und du rappst eigentlich. Du bist Crow.
Cool. Ich bin's.
Crow. Du bist Crow im Nebenjob.
Ich bin Crow.
Ja gut, nee, Serie, aber das wird's wohl nicht mehr heute, oder?
Nee, ich glaube nicht. Lass uns mal lieber Schluss machen. Gut. Aber ja, also ihr könnt ja mal eure Kreativität walten lassen. Was wäre ein schöner Wetteinsatz?
Ja, sagt es uns.
Feuer frei in den Kommentaren. Genau. Immer wenn man nicht weiter weiß,
einfach die Community. Wer verliert, muss die nächste Folge in der Batman-Maske machen.
Also die, ja, das wird ja dann in Timos Fall noch lange dauern, aber Batman, ja, sei immer du selbst, ne? Außer du kannst Batman sein. Gut, das machen wir dann noch. Oder wir nehmen nochmal die Kommentare auf. Schauen wir mal.
Genau. Also, danke, einen schönen Tag euch und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Bis dann.
Rum, rum, rum.